Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, einige Verse aus dem zweiten Buch Samuel begleiten uns heute Vormittag. Ein Geschichtsbuch, naja, eigentlich fast wie eine Räuberpistole. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uria, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durchs Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast's heimlich getan, aber ich will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch die Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt oftmals Erlebnisse und Geschichten, wo man zwangsläufig sagt, das wird ein Nachspiel haben. Und genau ein solches Nachspiel haben wir gerade gehört. Und zu einem Nachspiel gehört natürlich auch das, was davor war, das Vorspiel. Und das ist in wenigen Worten erzählt. David als König von Israel hatte gerade mal wieder sein Heer gegen die Ammoniter geschickt. Und als er in einer warmen Sommernacht, wie sie da in Palästina im Nahen Osten ja häufiger der Fall sind, aus dem Fenster guckt, sieht er im Nachbarhaus eine wunderschöne Frau auf dem Dach sich waschen. War eigentlich kein Wunder, denn die Häuser waren damals so konstruiert, dass man tagsüber innen drin Schatten hatte und sie kühl waren und nachts eigentlich auf dem Dach geschlafen hat. Diese Frau war Bathsheba, wörtlich übersetzt die siebte Tochter. Man hat damals also bei der Namensfindung gar kein Problem gehabt, oder? Tochter Nummer 7, schon ist es der Name. Diese Bathsheba ließ David zu sich rufen und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Jedenfalls hat er sie ins Bett gebracht. Und ich weiß nicht, ob mehrmals, aber es scheint ihr auch gefallen zu haben. Denn die Geschichte hat ja dann hinterher wieder ein Nachspiel, aber wir sind ja noch beim Vorspiel. Nach einiger Zeit merkt die junge Dame, dass sie schwanger ist. Und David ist ja kein Dummer nicht, man kann jetzt mal vom Charakter absehen, ne? Lässt ihren Ehemann, den Uriah, den Hethiter, zu sich rufen, gibt ihm also Fronturlaub und sagt zu ihm, berichte mir, wie der Kampf steht, und Uriah berichtet ihm. Und dann sagt David, und jetzt darfst du heim zu deiner Frau. Und Uriah, der ein sehr aufrechter Soldat ist, denkt sich, das kann ich nicht bringen. Meine Kameraden sind draußen im Feld im Kampf gegen die Ammoniter und ich kann doch jetzt nicht heim, kann ordentlich essen und mich zu meiner Frau legen. Und deswegen schläft er vor den Toren von Davids Palast in einem Zelt. David versucht es noch einige Male, den Uriah dahingehend zu bringen, dass er zu seiner Frau geht, aber Uriah bleibt standhaft. Er weiß ja nicht, was hinter seinem Rücken geschehen ist. Und da fasst David einen ganz perfiden Plan. Er schreibt einen Brief an seinen Feldhauptmann, an Joab. Und in diesem Brief schreibt er, Joab, wenn ihr das nächste Mal bei den Ammonitern die Stadt angreift, stell den Uriah an die vorderste Front, da wo es am heißesten ist, und sorgt dafür, dass er im Kampf fällt. Und diesen Brief verschließt er, versiegelt er, gibt ihm dem Uriah mit und der trägt sein eigenes Todesurteil mit aufs Schlachtfeld. Und es geschieht ganz genau, wie David es geplant hat. Seine Truppen stürmen unter der Leitung Joabs nach vorne, Uriah in der ersten Reihe, in einen gefährlich nahen Abstand zu den Stadtmauern und Uriah wird von einem Pfeil tödlich getroffen. Und David holt sich Bathsheba als weitere Frau in seinen Haaren. Und genau danach kommt unser Nachspiel hier. Nathan, der mit einem Gleichnis zu ihm kommt und ihn anspricht in seinem Gerechtigkeitssinn. Ein König damals war nicht nur dazu da, um Macht auszuüben, sondern er sollte Gerechtigkeit schaffen. Und als David diese Geschichte hört von dem Lämmlein, des Armen, da gerät er in berechtigte Wut. Und gleichzeitig, als Nathan dann ihm dieses harte Atahaisch, du bist der Mann, entgegenschleudert, da fällt er richtig zusammen. Und Nathan hält ihm vor, was David angerichtet hat. Wenn man dann so in die Geschichte Israels guckt und Davids Vorgänger heranzieht, Saul, der wegen einer Kleinigkeit, weil er ein paar Stück Vieh bei einem Feldzug nicht abgemurkst hat, in Ungnade gefallen ist und durch David ersetzt wurde, dann fragt man sich, wie kann ein Mann, der auf so perfide Art und Weise das Leben eines Menschen weggenommen hat, der ihm treu ergeben war. Wie kann ein Mann mit einer so großen Schuld weiter König von Israel bleiben? Wie kann ein Mann mit so großer Schuld weiter ein Vorbild bleiben für viele, viele Nachfolger? Die Antwort ist einfach. Ihr werdet euch ja schon gewundert haben. Mein Gott, ist dieser Predigttext heute lang. Der ist ja schon fast so lang wie eine ganze Predigt. Und der wichtigste Satz da drin, der geht vielleicht beim ersten Hören richtig unter. Und das ist, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. David versucht also nicht, dem Propheten gegenüber seine Handlungsweise zu beschönigen. Er versucht sich nicht zu rechtfertigen, er versucht nichts wieder gut zu machen, er versucht nichts ins schöne Licht zu rücken. Er sagt diesen einfachen Satz: Ich habe gesündigt vor dem Herrn. Punkt. Und Nathans Antwort: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Denn das war ja genau das Urteil, das David über sich selber gefällt hat, als er das Gleichnis des Nathan gehört hat. Von dem Schäfchen. Der Mann ist des Todes, der so handelt. Der große, reiche, mächtige, der dem Armen das letzte bisschen wegnimmt, bloß weil er zu gestingert ist, von seinem Besitz etwas herzugeben. Der ist des Todes. David hat sein Urteil selber gefällt. Und Gott, durch den Mund des Propheten Nathan, hebt es auf. Und Nathan ging heim. Punkt. Eigentlich stecken so viele Geschichten da drin. Bei dem Gleichnis, das Nathan da erzählt, da kommt mir vieles vor Augen, auch in unserer Wirklichkeit. Der eine, der wenig hatte, nur das Schäfchen, dem wird's genommen. Der kleine Besitz, das kleine Glück, das bescheidene Leben, das ist nicht sicher. Der mehr hat, als er braucht, der von Gier zerfressen wird und deswegen kein eigenes Schaf für sein Gastmahl schlachten mag, siegt er? Wenn ich so die Meldungen höre, wie an manchen Punkten auch bei uns mit Menschen umgegangen wird. Ist noch gar nicht so lang her. Da wurde bei uns der Begriff der Grundsicherung eingeführt. Hartz IV nennt man das. Grundsicherung heißt, dass das ein Minimum ist, mit dem man leben muss, ob man kann. Viele sagen, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und wenn es dann irgendein kleines Versäumnis gibt, irgendeinen Termin nicht eingehalten oder ähnliches, wird dieses Wenige noch mehr gekürzt. Als Sanktion, Strafmaßnahme. Aber wenn das Wenige, das da ist, denn schon das Minimum ist, zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Wie kann man da noch was wegnehmen? Und auf der anderen Seite, wir haben es alle erlebt, wie in vielen Bereichen die Schere aufgeht. Manche sind ausgestattet wie der Reiche in unserem Gleichnis und viele sind auch in unserem Land hineingerutscht, in eine Lebenssituation, wie sie der Arme in unserem Gleichnis hat. Gerecht ist es nicht mehr. Wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich sagen, Ludwig Erhard würde im Grab rotieren. Aber ich bin ja Theologe. Trotzdem kann eine solche Situation, in der es immer mehr Arme gibt und immer mehr ganz Reiche, nicht richtig sein. Denn Gott will, dass alle Menschen in Gerechtigkeit leben können. Deswegen schickt er auch den Nathan zu David. Und er zeigt auch, wie es gehen kann. Nathan, er legt den Finger auf die Wunde, die sich David selbst zugefügt hat, indem er einen anderen erschlagen ließ. Also braucht es auch heutzutage Menschen, die die Finger in die Wunde der Ungerechtigkeit legen, darauf hindeuten, mit Nachdruck. Nicht nur mal kurz drüber streichen. Und dann braucht es aber auch eine Reaktion wie die des David. Ein Stück Einsicht. Ein Stück Lernen aus dem eigenen Handeln, den eigenen Wertvorstellungen und der eigenen Gier an manchen Punkten. Um dann zu sagen, ich habe gesündigt. Wie gegen den Herrn, sagt David. Wie viele haben sich auch versündigt gegen die Menschen um sie herum. Und genau in dem Moment kann es einen Neuanfang geben. Auch für David war das ein Neuanfang. Das ging nicht so weiter wie vorher. Er war nicht der glanzvolle König mehr, der nur aus dem Bewusstsein leben konnte, ich bin der Gesalbte Gottes und ich bin gerecht, sondern er musste diesen Makel in sich tragen, musste daran knabbern und auch noch einiges an Konsequenzen ertragen. Er hat sein Königtum dann auch, sprich seine Macht über Menschen, anders gefühlt als vorher. Eben aus dem Bewusstsein heraus, auch er selbst ist nicht makellos und fehlerfrei. Auch er selbst ist auf Erbarmen und Verzeihung angewiesen. Vielleicht würde eine solche innere Haltung auch das menschliche Miteinander der Gegenwart zum Guten verändern. Dass die Schere zwischen Recht und Unrecht wieder zugeht und dass Gerechtigkeit entstehen kann. Vielleicht brauchen auch wir einen Nathan, der furchtlos und mit einem verständlichen Gleichnis zu denen geht, die Unrecht tun oder Unrecht handeln. Es ist schwer zu sagen, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Aber es tut gut zu hören, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.